MENA Watch, der unabhängige Nahost-Think Tank.
Guten Tag bei einer neuen Folge des MENA Talks. Mein Name ist Jasmin Aremi, ich bin Redakteurin bei MENA Watch und unser Gast ist heute Rebecca Schönbach. Es soll heute um den iranischen Aufstand, die europäische Sicherheit und die Verantwortung des Westens gehen. Frau Schönbach, Sie sind als Expertin für Terrorismusbekämpfung bekannt, islamistische Strukturen, insbesondere auch die Finanzierung dieser. Und Sie sind Vorsitzende von Frauen für Freiheit. Wie würden Sie denn ganz kurz Ihre Arbeit rund um den Iran und die Islamische Republik in ein, zwei Sätzen beschreiben?
Also mit Frauen für Freiheit haben wir seit Jahren zusammen mit iranischen Dissidentinnen gearbeitet, unter anderem Mina Hadi, aber auch vor allem mit den Töchtern der damals im Iran gefangenen gehaltenen Deutschen, Jamshid Sharmat und Nahid Taghavi, also mit Mariam Klaren, das ist die Tochter von Nahid Taghavi, und Ghazal Sharmat, die Tochter von Jamshid Sharmat, um Öffentlichkeit zu schaffen, nicht nur für die beiden, sondern für das Problem der Geiselpolitik insgesamt und natürlich auch dafür, wie Frauen systematisch unterdrückt werden im Iran. Der Iran ist eine vollständige Geschlechterapartheid. Gesetzlich ist ein Verhüllungszwang vorgeschrieben. Frauen brauchen einen männlichen Vormund. Es gibt seit über 40 Jahren keine Frau, die im Fernsehen singen konnte. Frauen dürften nicht zu Sportveranstaltungen und so weiter. Also eine komplette Geschlechterapartheid. Und da haben wir seit Jahren mit Iranerinnen gearbeitet, die darauf aufmerksam gemacht haben, um den Druck auf die Bundesregierung zu erhöhen, endlich Maßnahmen zu ergreifen gegen die Apartheid. Das ist mein ehrenamtliches Engagement als Frauenrechtlerin. Und die andere Seite ist natürlich, ich bin spezialisiert auf die Bekämpfung von Finanzierung von Terrorismus, darauf aufmerksam zu machen, wie das Regime im Iran Einfluss genommen hat in Europa. Und die meisten Leute vergessen ja, dass das Regime hier durchaus Anschläge verübt hat. Auch insbesondere in den letzten Jahren, nicht nur in den 80ern. Und natürlich verschiedene terroristische Aktivitäten, aber auch extremistische Aktivitäten, die sich im legalen Bereich bewegen, aber dennoch auf die Abschaffung von Demokratie und Rechtsstaat Zielen finanziert hat. Und damit habe ich mich dann beruflich meistens beschäftigt. Also wenn es jetzt um Iran ging, es gibt natürlich auch andere Themen in dem Bereich.
Seit dem Aufstand nach dem Tod von Jina Mahsa Amini vor über 3 Jahren sind ja die Proteste im Iran nie wirklich ganz abgerissen. Sie flackern immer wieder auf. Und jetzt haben wir natürlich wieder einen großen Protest, einen großen Aufstand gehabt, der niedergeschlagen wurde. Massive Repressionen. Wie blicken Sie denn gerade auf die Lage im Land? Würden Sie jetzt generell so ganz strukturell noch von Protesten sprechen oder würden Sie schon von einem schleichenden Revolutionsprozess sprechen?
Ich würde sagen, es ist ein Revolutionsprozess, der tatsächlich mit der Revolution Frau Leben Freiheit begonnen hat. Die jetzigen Proteste sind zwar wieder entflammt aufgrund ökonomischer Faktoren. Es sind ja ausgegangen von den Basaris, also denjenigen, die die Basars mit unterhalten in Teheran, die eigentlich als regimetreu gelten. Aber den Protesten angeschlossen haben sich dann wieder vor allem junge Leute im Iran, die einfach ein anderes Leben leben wollen. Und deswegen Revolution, weil zum Beispiel das deutlichste Zeichen, dass die Bevölkerung nicht auf Seiten ihrer Regierung ist, auf Seiten des Regimes ist, dass seit der Frau-Leben-Freiheit-Bewegung die Frauen im Iran kaum noch Kopftuch tragen. Obwohl es gesetzlich vorgeschrieben wird, tragen so viele das Kopftuch nicht mehr, dass die Polizei es nicht mehr durchsetzen kann. Und das ist ein deutliches Zeichen, dass die Bevölkerung schon ein anderes Leben lebt, als das, was ihnen eigentlich vorgeschrieben ist. Auch die Geschlechtertrennung, die vorgeschriebene, wird weitestgehend nicht mehr durchgesetzt. Und es ist eigentlich seit Jahren klar, spätestens seit 2019, das auch eine große Revolution war, dass das Regime irgendwann fällt. Es ist einfach eine Frage der Zeit. Und das liegt vor allem auch an der Bevölkerungsstruktur im Iran. Unter 30-Jährige machen 60% der Bevölkerung aus. Und da ist ein enormer Druck, auch weil die Leute mittlerweile über das Internet sehen, dass es ein anderes Leben gibt im Westen. Und dieses Leben wollen sie leben. Und dadurch, durch die jungen Leute, die ökonomisch keine Chancen haben, die ein anderes Leben leben wollen, wächst der Druck auf das Regime.
Die Bilder und Entwicklungen der letzten Monate haben ja irgendwie auch besonders kenntlich gemacht, dass der Aufstand uns in Europa betrifft. Können Sie vielleicht kurz erläutern, warum?
Also zum einen ist es so, dass der Aufstand auf jeden Fall Europa betrifft, weil das Regime zu den größten Terrorfinanziers weltweit gehört. Im Nahen Osten ist das ganz deutlich. Sie haben die Hamas finanziert, sie haben Palestinian Islamic Jihad finanziert, sie haben teilweise Hezbollah finanziert und sie unterstützen die Houthis, unter anderem mit Waffenlieferungen. Das heißt, es gibt keinen Frieden im Nahen Osten, solange das Regime an der Macht ist. Das betrifft nicht nur Israel, das betrifft die gesamte Region. Der Irak ist quasi besetzt von iranischen Milizen. In Syrien wurde sich eingemischt. Natürlich war Assad ein Proxy des Regimes. Aber auch jetzt versucht das Regime weiter, seine Macht in Syrien zu erhalten und mischt auch mit Desinformation kräftig mit. Das heißt, es trifft uns über Flüchtlingsströme. Damit droht das Regime übrigens auch immer den europäischen Regierungen. Also jedes Mal, wenn zum Beispiel über ein Verbot der Revolutionsgarden gesprochen wurde, hat das Regime gesagt, aber wir haben übrigens 1 bis 2 Millionen Afghanen im Land und wir könnten die dann auch nach Europa schicken. Das war ein Drohmittel. Aber natürlich die gesamte Unruhe, die gesamten Kämpfe in der Region haben mit dem Regime zu tun und damit eben auch die Flüchtlingsströme, vor allem die Syrer, die natürlich seit 2015 nach Europa gekommen sind. Das ist die eine Auswirkung. Und die andere Auswirkung ist natürlich, dass das Regime Terrorismus direkt bei uns finanziert und auch in Auftrag gibt über zum Beispiel organisierte Kriminalität. Und das andere ist eine ganz grundsätzliche Haltung. Wenn wir unsere innere Sicherheit verteidigen wollen, müssen wir uns klar sein, wer unsere Partner sind. Und wir sehen, dass das Regime im Iran, dass die Bevölkerung im Iran, Entschuldigung, mehrheitlich pro-westlich ist. Es gibt Umfragen von Gamaan, das ist ein niederländischer Think Tank, die zum Beispiel nach dem 12-Tage-Krieg im Juni 2025 die Bevölkerung im Iran gefragt haben, also so gut es halt ging, wer sie glauben, der Verursacher des Krieges ist und auf welcher Seite sie stehen. Und die Bevölkerung im Iran hat ganz klar die eigene Regierung als Verursacher des Krieges genannt und sich auf die Seite Israels gestellt und damit auf die Seite der Demokratie und des Rechtsstaats. Das heißt, in der Bevölkerung haben wir Partner, die wir unterstützen können und die natürlich, wenn sie tatsächlich schaffen, das Regime zu stürzen und an die Macht zu kommen, nicht nur in der Region für mehr Frieden sorgen, sondern auch tatsächlich die Sicherheit bei uns verbessern, weil natürlich diese Leute keine Anschläge in Europa planen.
Bevor wir auf das Verbot der Revolutionsgarden der EU kommen, noch ganz kurz ein paar Interna zum Iran und zum Regime. Welche Bevölkerungsgruppen sind dem Regime derzeit besonders ausgeliefert? Ich gehe davon aus, dass es Frauen sind. Und inwiefern ist diese ganze Entrechtung auch ein zentraler Pfeiler der Macht, des Machterhaltes des Regimes?
Also alle Frauen sind grundsätzlich im Iran gefährdet. Alle Frauen, die sich nicht den islamistischen Regeln, die das Regime vorgegeben hat, beugen wollen. Wer als Frau im Iran Frauenrechte fordert, wird als Terroristin angeklagt und meistens verurteilt unter einem Paragraphen, der sowas wie Frevel gegen Gott heißt, also Gotteslästerung. Auf Gotteslästerung steht der Tod. Aber besonders hart trifft es Frauen aus Minderheiten. Jina Mahsa Amini war selbst eine iranische Kurdin. Der Iran hat letztes Jahr eine Rekordzahl an Hinrichtungen, staatlichen Hinrichtungen an Protestierenden der Frau Leben Freiheit Bewegung durchgeführt. Unter den Hingerichteten waren überproportional viele Kurden. Und die trifft auch jetzt wieder die Verfolgung besonders hart. Vor allem in den kurdischen Gebieten greift das Regime sehr grausam durch. Aber auch andere Minderheiten. Dazu muss man wissen, dass die Hälfte der iranischen Bevölkerung persisch ist. Und die andere Hälfte der iranischen Bevölkerung besteht aus Minderheiten. Aus Kurden, Balutschen, Armeniern. Auch religiöse Minderheiten wie die Baha'i, die stark verfolgt werden, auch die Frauen der Baha'i sind stark betroffen von Repressionen. Und gerade in den Gebieten greifen sie besonders durch und da nochmal härter gegen die Frauen.
Diese Allgegenwart der Gewalt, welche Funktion hat die für den Machterhalt? Ist das etwas, womit man wirklich die Menschen klein halten kann? Hat sich das einfach bewährt? Es gibt ja keine Sanktionen dagegen, leider.
Also es hat sich bewährt. Also das Regime nutzt bestimmte Formen der Gewalt, vor allem auch sexualisierte Gewalt, seit über 40 Jahren gegen die eigene Bevölkerung, aber auch als Export zum Beispiel unter Assad in den Foltergefängnissen von Assad, die mit zu den grausamsten Foltergefängnissen weltweit gehört haben. Und wir haben auch die Foltermethoden gesehen am 7. Oktober bei dem Massaker der Hamas, an dem das Regime ja beteiligt war in der Planung. Mehr als 2 Jahre war das Regime an der Planung dieses Massakers beteiligt. Und die sexuelle Gewalt war systematisch am 7. Oktober geplant und öffentlich durchgeführt quasi an verschiedenen Orten. Und da konnte man ein Muster sehen, das wir aus dem Iran bereits kennen. Zum Beispiel wurde bei der Frau Leben Freiheit Bewegung Frauen mit Schrot in Gesicht und in die Genitalien geschossen. Also es gab ein bestimmtes Muster, das die Untergrundärzte im Iran beschrieben haben. Es wurde veröffentlicht im Guardian, dass Männer meistens Schusswunden im Rücken hatten, aber Frauen wurden eingekreist und dann hat man ihnen das Gesicht zerstört und in den Genitalbereich geschossen, um sozusagen den Schrecken zu vergrößern. Und natürlich wurden Frauen auch gekidnappt aus den Straßen und dann in den Foltergefängnissen der Regimeschergen vergewaltigt. Und teilweise hat man die Frauen ermordet nach diesen Vergewaltigungen und dann die Körper so hinterlassen, dass die Angehörigen genau wussten, was den jungen Frauen angetan wurde. Und diese Art von systematischer sexueller Gewalt gegen die Bevölkerung verbreitet natürlich einen nachhaltigen Schrecken und zerstört auch den Zusammenhalt, soll traumatisieren, soll die Angehörigen traumatisieren, soll alle Frauen in Angst und Schrecken versetzen und hat natürlich, soll auch zum Ziel haben, den Zusammenhalt in der Gesellschaft zu schädigen. Was ja auch beim Massaker der Hamas ein Ziel war, dass eben alle jüdischen Frauen dann traumatisiert werden, was ja auch tatsächlich weltweit einen Effekt hatte in sekundärer Traumatisierung von Jüdinnen. Und das Regime hat diese Art von Grausamkeit perfektioniert. Die trifft natürlich nicht nur Frauen. Männer werden genauso getötet und übrigens auch vergewaltigt. Aber die Systematik zeigt ganz, ganz deutlich, dass sie auch auf das Entstellen von Frauen zielen. Also die Schönheit soll zerstört werden, das Feiern von Weiblichkeit soll zerstört werden. Und das hat schon Effekte. Und die Grausamkeiten, die wir jetzt gesehen haben, erstmal war das Ausmaß der Morde ein nie dagewesenes Ausmaß. Also es gab in den 80ern schon Massenhinrichtungen. Bei jeder Protestwelle wurden 1000 Menschen getötet, aber diesmal sind es bestätigt mindestens 6000. Also 6000 Geschichten, die zugeordnet werden konnten, bestätigte Morde an Protestierenden. Und einige gehen von 30.000 Tötungen aus und Hunderttausenden von Verletzten. Also ein Ausmaß, das man sich, glaube ich, kaum vorstellen kann. Jeder Iraner oder jede Iranerin, mit der ich gerade telefoniere, die noch Familie im Iran hat, ist betroffen. Es gibt niemanden, der nicht betroffen ist. Es gibt keine Familie, die nicht jemand kennt, der gestorben oder ermordet wurde. Und dann gibt es eben Erzählungen, dass diesmal nicht nur geschossen wurde, was in den letzten Protesten der Fall war, und nicht nur gekidnappt wurde, was auch in den letzten Protesten der Fall war, sondern es wurden auch Angehörige der verschiedenen Milizen in Zivilkleidung in die Proteste geschickt. Die haben von hinten mit Messern angegriffen und junge Frauen mit Knüppeln niedergeschlagen und totgeschlagen. Also wirklich, wie man grausamerweise Tiere totschlägt. Und allein diese Schilderungen haben sich verbreitet, sodass das ganze Land im Moment wie in einer Schockstarre ist. Es herrscht auch eine Ausgangssperre, also die Leute dürfen nicht raus zu bestimmten Zeiten und wenn sie rausgehen, zum Beispiel zum Einkaufen, müssen sie befürchten, bei dem Gang zum Einkaufen ermordet zu werden. Also es ist eine unfassbare Grausamkeit, die auch Iraner massiv erstaunt. Also in diesem Ausmaß hat das bisher nicht stattgefunden und das wird die Bevölkerung dem Regime auch nicht vergessen. Also das kann nicht verziehen werden, dass es ein Schlachten der eigenen Bevölkerung, das Auswirkungen haben wird.
Was berichten denn Exil-Iranerinnen darüber hinaus, wenn sie mit denen sprechen über die Ereignisse der letzten Wochen?
Also die meisten berichten natürlich davon, dass sie bei der Aussage des US-Präsidenten Trump protestiert weiter, Hilfe ist auf dem Weg, gedacht haben, dass diese Hilfe jetzt tatsächlich kommt und von einer massiven Enttäuschung und auch der Verantwortungslosigkeit, die jungen Leute dazu aufzufordern, zu protestieren und sie damit in den Tod zu schicken. Das ist, glaube ich, mit dem Ausmaß der Morde und der Gewalt der größte Schock. den gerade die Iranerinnen und Iraner treffen. Also dass das wird als absoluter Verrat empfunden. Erst zu sagen, wir helfen euch und dann nichts zu tun. Was kann ja noch sein, dass noch etwas kommt, aber die Morde sind geschehen und können nicht mal rückgängig gemacht werden. Also in dem Moment zu sagen, wir sind auf dem Weg, dann nimmt natürlich jeder an, die Hilfe ist tatsächlich in unmittelbarer zeitlicher Nähe. Und das ist eben nicht passiert. Und das ist mit der größte Schock, den Iraner im Moment berichten. Und es ist vor allem so ein fortlaufender Verrat. Also die europäischen Regierungen haben sich lange geweigert, tatsächlich gegen das Regime vorzugehen. Die Diskussion um das Verbot der Revolutionsgarden läuft seit Jahren. Immer wieder haben sich dann europäische demokratische Regierungen geweigert, da irgendwas zu tun. Sanktionen wurden zögerlich verhangen. Meistens blieb es einfach bei Worten. Und dass jetzt ein US-Präsident tatsächlich gesagt hat, wir helfen euch und dann das nicht getan hat, das wird als maximale Enttäuschung gesehen und vor allem wird damit dann auch gesagt, der ist mitverantwortlich für die Morde, weil es war klar, dass das Regime grausam gegen die Demonstrierenden vorgeht, aber dass so viele Leute sich getraut haben zu demonstrieren, lag halt an diesem Versprechen.
Die deutsche Politik hat ja im Iran eigentlich immer einen großen Handelspartner gesehen und immer einen zuverlässigen Handelspartner gesehen. Walter Steinmeier hat da ja auch irgendwie immer ganz konkret gesagt, dass der Deutschland ein Partner des Irans ist. Wenn wir jetzt aber schauen, die Islamische Republik ist ja quasi nicht nur eine Gefahr für die eigene Bevölkerung, sondern auch für Europa und Israel. Worin besteht diese Bedrohung ganz konkret?
Also einmal dieser Punkt mit dem Handelspartner war immer etwas lächerlich, weil das Handelsvolumen, also Öl wurde ja sanktioniert, also Öl haben wir aus dem Iran schon seit Jahren nicht gekauft. Das Handelsvolumen ist extrem gering. Jetzt nicht aus iranischer Sicht, wo es schon ein entscheidender Faktor war, aber aus deutscher Sicht. Also die medizinischen Lieferungen, die ja weiter getätigt werden dürfen, sowieso auch unter Sanktionen, weil es humanitäre Ausnahmen gibt, gerade bei medizinischem Bedarf, sind das eine. Aber das andere im Handelsvolumen sind ja im Prinzip Nüsse, Teppiche und andere Waren. Und das Volumen für Deutschland ist so gering, dass es überhaupt nicht maßgeblich ist. Also es war immer ein vorgeschobenes Argument zu sagen, es ist ein wichtiger Handelspartner. Das ist einfach Quatsch. Die Bedrohung besteht aus verschiedenen Aspekten. Iran hat eine Art von hybrider Kriegsführung perfektioniert, die einerseits aus militärischen und terroristischen Aktivitäten besteht, also aus Gewalt. Der Iran hat 600.000 Mann unter Waffen, 200.000 in der Revolutionsgarde, 400.000 in anderen Einheiten. Das ist die größte militärische Macht im Nahen Osten. Das sind mehr Soldaten als Ägypten, das die zweitgrößte Armee ist, unter Waffen hat im Moment. Viel größer auch als die saudische Armee. Das heißt, es ist ein Faktor, der, also militärische Drohungen wirken des Iran. Terroristische Aktivitäten sind eben die Unterstützung der Terrororganisationen, die ich eben schon aufgeführt habe. Also einerseits Hamas, Palästinenser Islamic Jihad, Hezbollah, die Houthis. Aber auch die PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die zwar militärisch keine Rolle mehr spielt im Nahen Osten, aber gerade bei uns an den Universitäten eine maßgebliche Rolle in der Propaganda spielt. Und das ist eben der zweite Aspekt. Also das eine ist militärische Macht, terroristische Macht. Das dazwischen sind Cyberangriffe, die das Regime auch durchführt. Also man hat zum Beispiel vielleicht kennen Sie den Fall der Dutch Bakery, der ist rumgegangen, eine real existierende Bäckerei in den Niederlanden, deren Identität gekapert wurde von einer Cyber-Einheit der Revolutionsgarden und damit Dissidenten ausspioniert wurden. Es gibt in Deutschland eine Firma, die heißt Softcloud, die verbunden ist mit einer Firma der Revolutionsgarden, die verantwortlich ist für die Internet-Shutdowns, auch Cyberaktivitäten. Also Cyberangriffe sind mit ein Mittel des Regimes. Und der dritte Aspekt ist eben Propaganda und Beeinflussung. Und zwar Beeinflussung in dem Sinne der öffentlichen Meinung, dass Demokratie und Rechtsstaat destabilisiert werden. Und zwar hat man zum Beispiel im Juni 25 während des 12-Tage-Kriegs gesehen, als der Internet-Shutdown im Iran angefangen hat, also als das Regime das Internet gedrosselt hat, verschwanden plötzlich in Schottland Accounts auf X, die für die schottische Unabhängigkeit Stimmung gemacht haben. Also tatsächlich direkte auch Wahlbeeinflussung. Das ist eines der bekanntesten Phänomene, dass das Regime gerade auf Bot-Armeen, aber auch auf andere Methoden zur Beeinflussung setzt. Sie haben verschiedene Kanäle wie Press TV und so weiter, die in Deutschland nicht wahnsinnig erfolgreich sind, aber es gibt durchaus iranische Nachrichtenkanäle, zum Beispiel in Südamerika, die zu den drittmeist geklickten Newsquellen täglich gehören, die normale lokale Nachrichten bringen, aber eben auch iranische Propaganda. Und sie setzen dann auf Vorfrontorganisationen der PFLP, dazu gehört Samidun, die ja mittlerweile verboten sind bei uns, aber auch Mazabadil, die massiv aus Iran unterstützt werden, um hier die Stimmung in Bezug auf Israel, aber auch in Bezug auf rechtsstaatliche Vorgehen zu beeinflussen. Und das ist gerade im linken bis linksextremen Milieu und im akademischen Milieu sehr, sehr erfolgreich. Und dann gibt es noch im Bereich des Terrorismus, den ich eben erwähnt habe, das Engagement, die Überschneidung mit organisierter Kriminalität. Einerseits im Drogenhandel zur Finanzierung zum Beispiel von Hezbollah, aber auch um Auftragsmorde durchzuführen. Teilweise erfolgreich, also in den Niederlanden wurden iranische Dissidenten ermordet von einer Bande, die verbunden ist mit dem Kinahan-Clan. Das ist ein irischer krimineller Clan, der für die Hezbollah arbeitet. Und in Schweden gab es verschiedene Banden, meist arabischer Herkunft, die beauftragt wurden. Die wurden glücklicherweise meistens gestoppt. Aber solche Aktivitäten entwickeln sich und vergrößern sich auch. Früher hat das Regime meistens auf als Diplomaten verdeckt agierende Agenten gesetzt, um Anschläge durchzuführen. Mittlerweile greifen sie eher auf organisierte Kriminalität zurück, um ihre Anschläge durchzuführen. Und Matthew Levitt, einer der bekanntesten Terroranalysten in den USA, hat sich die vereitelten und erfolgreichen Anschläge der letzten Jahre durchgeschaut in Europa durch das Regime im Iran. Das waren über 100 und 50% davon, also ungefähr 50 Anschläge, wurden seit 2021 begangen. Also das steigert sich auch. Die Schlagzahl der Anschläge durch das Regime erhöht sich in Europa.
Jetzt hat man nicht das Gefühl, dass dann politisch gesehen viel passiert. Jetzt ist aber immerhin auf EU-Ebene die Revolutionsgarde als Terrororganisation eingestuft worden. Hat das konkrete Auswirkungen auf die europäische Sicherheit und auf die Revolutionsgarden selbst, auf das Finanzierungssystem?
Ja, das hat auf jeden Fall Auswirkungen. Also die Sanktionierung ist auf EU-Ebene erfolgt. Es ist in der EU so, dass die UN-Sanktionen werden automatisch in der EU übernommen und die EU kann eigene Sanktionen erlassen. Und die Durchführung wird dann auf nationaler Ebene durchgeführt. Also die Listung als Terrororganisation passiert auf EU-Ebene und die Durchführung, also die Umsetzung der Sanktionen, passiert dann auf nationaler Ebene. Und es ist so, dass in der EU die Außenminister einstimmig für eine Sanktionierung stimmen müssen. Deswegen hat das auch so lange gedauert, weil es immer Länder gab, die blockiert haben, unter anderem übrigens Deutschland. Und die Auswirkung der Listung als Terrororganisation bedeutet erstens, dass die Finanzströme eingefroren werden können, also zum Beispiel Firmen wie Softcloud, die mit Ablegern der Revolutionsgarden arbeiten, könnten damit in starke Schwierigkeiten geraten, beziehungsweise diese Geschäfte werden dann auch sanktioniert und die Zahlungen werden eingefroren. Iran war tatsächlich schon vom offiziellen Finanzsystem abgeschnitten, aber hatte natürlich dann Firmen im Ausland, die für sie agiert haben. Und diese Firmen werden dann eben beschnitten bzw. tatsächlich sanktioniert und damit können sie nicht mehr agieren. Die Revolutionsangehörigen, also die Angehörigen der Revolutionsgarde selber, können nicht mehr einreisen. Es trifft auch Angehörige von direkten Revolutionsgarden, wie bei den russischen Oligarchen auch, können die Kinder zum Beispiel dann mit einem Einreiseverbot bekommen, was tatsächlich Auswirkungen hat. Fast alle Kinder von hochrangigen Revolutionsgarden studieren im Westen. Also es trifft ihn dann persönlich und das hat natürlich eine Wirkung. Es hat wirtschaftlich eine Wirkung im Iran, weil mittlerweile bis zu 80% der iranischen Wirtschaft von den Revolutionsgarden kontrolliert werden. Das heißt, die schaffen dann auch ihr Geld ins Ausland, die lassen es ja nicht im Iran. Also ihr persönliches Vermögen kann eingefroren werden und das befindet sich unter anderem in Europa. Es gab neulich wieder einen Artikel über einen der Finanziers der Revolutionsgarde und dessen Vermögensverwaltung in London, in Frankfurt und so weiter. Wir haben in Deutschland schon immer noch 4 Banken, die mit dem Regime verbunden sind. Eine davon, Bank SEPA, gilt als die Bank der Revolutionsgarden, die könnte es auch treffen. Und es hat eine andere Wirkung und ich glaube, das wird massiv unterschätzt. Und zwar dämmt es die Radikalisierungsbemühungen des Regimes ein. Also es gab ja nach dem Qasem Soleimani, der ehemalige Anführer der Revolutionsgarden, eliminiert wurde, Gedenkveranstaltung für ihn und dann ein Jahr nach seinem Tod wiederum Gedenkveranstaltung. Und diese Veranstaltungen zum Beispiel werden ebenfalls dadurch unterbunden, weil man natürlich weder die Symbole zeigen darf, noch die Anführer verehren darf und so weiter. Und oft wird angenommen, dass die schiitischen Institutionen, die religiösen schiitischen Institutionen, die mit dem Regime verbunden sind, hier kaum Wirkung haben außerhalb der schiitischen Kreise. Das ist aber tatsächlich falsch. Und zwar bestätigt die belgische Polizei seit Jahren, dass es Konversionen von sunnitischen Jugendlichen zum Schiitentum gibt. In Belgien hat man angenommen vor ein paar Jahren, dass es ungefähr 2000 pro Jahr sind, was sich wenig anhört. Aber wenn man weiß, wie hoch die Grenze ist, eigentlich vom Sunnitentum zum Schiitentum zu wechseln, ist das erheblich. Und ein BKA-Vertreter hat mir neulich bestätigt, dass das ebenfalls der Fall in Deutschland ist. Das heißt, sie haben tatsächlich eine radikalisierende Wirkung auch in muslimischen Milieus, die nicht ihre angestammten muslimischen Milieus sind. Und das ist nicht zu unterschätzen, auch gerade im Hinblick auf das Gewaltpotenzial, ne, wenn die dann in den Institutionen radikalisiert werden. Es gibt immer noch Institute wie das Al-Mustafa-Institut, das bietet islamische Lehrgänge an. Die haben auch Verbindungen zu den Revolutionsgarden. Und all diese Tätigkeit könnten zumindest beschränkt werden und die müssen sich offiziell auch von den Lehrinhalten distanzieren und damit sind sie eigentlich ausgeschaltet. Also es hat eine durchschlagende Wirkung, wenn man die Revolutionsgarden listet. Und man sieht es ja auch bei Hamas zum Beispiel. Natürlich gibt es weiter Hamas-Zellen, die wird es auch von den Revolutionsgarden geben, aber man kann halt kein Hamas-Büro in Deutschland führen. Und das ist eben, was wir im Prinzip im Moment haben. Wir haben verschiedene Büros und Moscheen und so weiter, die Vertretung des Regimes im Iran sind. Und die werden bei uns immer noch offiziell zugelassen. Und das sollte zumindest mit dem Verbot deutlich eingedämmt werden können.
Würden Sie auch sagen, dass dieses Verbot schon mal ein guter erster Schritt ist und dass jetzt aber gegebenenfalls noch mehr passieren muss nach diesem Massaker an der Zivilbevölkerung?
Also es ist ein deutlicher Schritt. Also wir haben seit Jahren dafür geworben und sind eigentlich immer gegen Wände gelaufen. Also es hat sich, ist eine deutliche, ein deutliches Signal an das Regime, dass Europa diese Politik nicht mehr teilt und auch nicht mehr unterstützt. Es ist ein guter erster Schritt. Das ist das erste wichtige Signal, dass man mit der alten Politik nach dem Snapback-Mechanismus, der ja tatsächlich von der aktuellen Regierung ausgelöst wurde, das zweite Signal, dass diese Politik des Handels durch Wandel, Wandel durch Handel, also die Annäherung an den Iran jetzt tatsächlich nicht mehr als politische Priorität gesehen wird, was ja in den letzten Jahren seit 2015 immer die Priorität war. Damit wurde eindeutig gebrochen. Man könnte aber sehr, sehr viel mehr machen. Also einzelne Mitglieder des Regimes sind ja schon sanktioniert. Man könnte da stark ausweiten auf andere Mitglieder, jetzt abgesehen von den Revolutionsgarden, auch Mitglieder des Klerus, also die Ayatollahs, die direkte Befehle geben zur Ermordung der eigenen Bevölkerung, Mitglieder des Parlaments, die zum Beispiel zu den Morden aufgerufen haben und so weiter. Da könnte man mehr machen. Man müsste diplomatisch das Signal verstärken, indem man den Botschafter ausweist. Es gibt leider noch eine deutsche Geisel im Iran, mindestens eine, ein Deutscher, der keine iranischen Vorfahren hat, der festgenommen wurde, der dort ein Kunstprojekt verwirklichen wollte, die Wüste fotografieren wollte und dann festgenommen wurde als Geisel. Das heißt, das Auswärtige Amt sagt, sie müssen in irgendeiner Weise mit denen reden, um auch die Geiseln zu befreien. Das ist übrigens, Geiseldiplomatie gehört auch zur hybriden Kriegsführung des Regimes. Das kann man aber auch auf Geschäftsebene machen. Dafür braucht man keine diplomatische offizielle Vertretung. Man könnte die 4 Banken schließen. Es gibt immer noch iranische Fluglinien, die in Europa landen dürften. Da müsste man überlegen, ob es nicht sinnvoll wäre, denen die Landeerlaubnis zu entziehen. Und man müsste das IZH-Verbot ausweiten. Also mit dem IZH wurden ja verschiedene Vereine auch in Deutschland verboten. Es gibt aber weitere, die Verbindung haben zu dem Regime, eben wie die Al-Mustafa-Institute. Und die müssten eigentlich auch mit Verboten belegt werden. Und dann müsste man überlegen, ob man das Verbot von Samidun ausweitet auf diejenigen, die mit Samidun zusammenarbeiten. Also die Führungsfiguren von Samidun sind quasi identisch mit Masabadil, die immer noch aktiv sind. Und da müsste eigentlich das Tätigkeitsverbot ernst genommen werden und auch Masabadil und diejenigen, die mit Masabadil zu tun haben, mit Verboten belegt werden. Und dann kommt natürlich die Durchsetzung. Also wie bei den Sanktionen gegen Russland müssen diese Geldströme verfolgt werden und dann tatsächlich das Vermögen eingefroren werden und die Maßnahmen, die möglich sind, auch durchgeführt werden. Und da haben wir in Deutschland ein riesiges Problem, weil die Durchführung dieser Maßnahmen auf Länderebene liegt. Also es ist nicht die Bundesebene, die durchführt, sondern es sind die Polizeien in einzelnen Ländern. Und gerade bei Geldwäsche gibt es in Deutschland Bundesländer, bei denen das Ordnungsamt zuständig ist. Und Sie können sich vorstellen, dass das Ordnungsamt damit meistens etwas überfordert ist. Also wir haben da auf operationaler Ebene ein ziemliches Problem. Auch wenn die Möglichkeiten jetzt gesetzlich gegeben werden, werden die oft nicht durchgeführt, weil einfach das Know-how fehlt und die Ermittler personell zu dünn besetzt sind und dann teilweise die Durchführung bei Abteilungen liegt, die dafür einfach nicht qualifiziert sind.
Man hat in der Vergangenheit jetzt immer wieder mitbekommen, wie gut auch diese Proxys vom Iran in Europa schon vernetzt sind. Das heißt, die Hisbollah, die Houthis etc., die Hamas. Inwiefern trifft die dieses EU-Verbot jetzt und gegebenenfalls diese Finanzierung, die dem Iran jetzt entfällt?
Die Hamas hat ja pro Jahr mehrere hundert Millionen bekommen. In den Jahren vor dem 7. Oktober gibt es Schätzungen, dass sie 350 Millionen pro Jahr bekommen haben vom Iran, auch in Vorbereitung des 7. Oktober. Hisbollah bekommt ungefähr zwischen 50 und 100 Millionen pro Jahr. Also wenn das wegfällt, merken die das, die beschweren sich dann auch. Also man hat so Wellen an empörten Interviews immer, wenn der Iran weniger Finanzmittel zur Verfügung hat, dann gibt es Interviews mit Hamas-Führern zum Beispiel, die sich darüber beschweren, dass die Finanzierung ausbleibt. Also es schwächt sie deutlich. Übrigens hatte das Regime angekündigt, 2025 die Verteidigungsausgaben, also Verteidigung in Anführungszeichen, das ist einfach der Wiederaufbau der Proxy-Armee, von 8 Milliarden auf 24 Milliarden zu erhöhen. Das heißt, diese Finanzierung zu stoppen, sichert im Nahen Osten natürlich den Frieden, aber auch bei uns. Das heißt, die Terrororganisationen haben dann tatsächlich mehr Schwierigkeiten, sich zu refinanzieren, weil eben Iran das Regime der größte Geldgeber war. Es gibt aber auch gerade, was die Houthis betrifft, die werden hauptsächlich versorgt über Schmuggel. Und da ist Waffenschmuggel eins der größten Themen und das wird hauptsächlich über die Revolutionsgarden durchgeführt. Also da auch da trifft es dann die Houthis. Und das andere ist, Hisbollah und Houthis beteiligen sich an einer Schattenwirtschaft, wo über Schiffsverkehr Geld gewaschen wird, nicht nur geschmuggelt, sondern auch tatsächlich bestimmte finanzielle Netzwerke angelegt werden, wo zwischen verschiedenen Firmen bestimmte Ware hin und her geschoben wird und dann Sanktionen umgegangen werden. Das wird zumindest erschwert. Hängt natürlich auch ein bisschen davon ab, was man davon ermitteln kann und welche Firmen man stoppen kann. Aber da gibt es durchaus auch Schiffsbetriebe oder Reedereien, Schifffahrtsgesellschaften, die in Europa agieren und die werden davon auf jeden Fall betroffen. Was natürlich nicht funktioniert, ist bis jetzt zumindest den Handel nach China zu stoppen. China ist mit der größte Abnehmer von Öl und das ist wahrscheinlich auch, es treffen sich ja jetzt am Freitag in Istanbul die Vertreter des Regimes mit Vertretern der USA. Und diesen Ölhandel abzuschneiden, ist eins der Ziele tatsächlich von dem US-Präsidenten, weil er letztendlich auf China zielt. Also das war der Angriff in Venezuela, das Stoppen des iranischen Öls, damit wird dann halt China geschwächt. Und das scheint eines der Hauptziele der USA zu sein, dass man China schwächt, indem man eben denen die Ölzufuhr abschneidet. Und bis jetzt ist aber China der größte Abnehmer von iranischem Öl und damit auch mit die größte Einkommensquelle von Iran, von dem Regime.
Es gibt ja jetzt auch nicht nur Länder, die dem Iran feindlich gesonnen sind, sondern es gibt natürlich auch Partner. Wie ist denn gegebenenfalls der Einfluss zum Beispiel von Russland oder China jetzt weitergehend einzuschätzen?
Also China liefert an Iran Überwachungstechnologie und zwar massiv. Es gibt Kooperationen zwischen Russland und Iran, nicht nur die Shahid-Drohnen, die gegen Europäer in der Ukraine eingesetzt werden, sind eine Kooperation. Es gab übrigens auch Shahid-Drohnen, die jetzt in Syrien eingesetzt wurden gegen die aktuelle syrische Armee. Also da gibt es auf jeden Fall militärische Kooperation. Es gibt Kooperation, was Satellitenüberwachung angeht, zwischen Russland, China und dem Iran. Und natürlich wirtschaftliche Kooperation. Und einerseits könnte Russland den Ölausfall durch den Iran ersetzen an China. Aber Russland versucht, sich nicht komplett an China zu binden, und umgekehrt will China sich nicht komplett an Russland binden. Das heißt, wenn man diese Achse stört, dann schwächt man auf jeden Fall alle drei. Und es gibt auch im terroristischen Bereich Kooperationen bei der Sanktionsumgehung, bei der Geldwäsche kooperieren russische und iranische Einheiten seit langem. Und da haben auch tatsächlich die Iraner dem russischen Regime geholfen, Sanktionen zu umgehen. Aber auch im Bereich organisierte Kriminalität bestehen Verbindungen zwischen den beiden Ländern als Auftraggeber und den Banden, die dann diese Aufträge, vor allem Mordaufträge, durchführen.
Wie sehen denn Ihre Prognosen für die nahe Zukunft des Iran aktuell aus? Kann man da überhaupt schon von Prognosen sprechen? Ist es gerade noch zu dynamisch? Kann man irgendwie sagen, es entwickelt sich wahrscheinlich in diese Richtung?
Es ist wirklich sehr, sehr schwierig. Im Moment herrscht halt Schockstarre. Es ist keiner mehr auf der Straße, wobei jetzt erste Proteste wieder aufflammen, habe ich heute Nacht gesehen. Es wird auf jeden Fall nicht der letzte Protest sein. Die Wellen werden immer stärker und es wird immer mehr Druck auf das Regime geben. Die Bevölkerung steht in keiner Art und Weise hinter dem Regime. Es gibt verschiedene Szenarien und es ist sehr schwierig, es ist wie Glaskugel gucken. Also es hängt sehr, sehr viel ab von den Gesprächen jetzt mit dem Regime. Wenn sich die Trump-Administration darauf einlässt, eine Art Stillhalteabkommen abzuschließen, die haben ja bestimmte Forderungen, also die nukleare Bewaffnung muss eingestellt werden. Und im Moment haben die noch zwei Forderungen, interessanterweise. Also für Freitag haben sie die Forderung, dass die nukleare Bewaffnung eingestellt wird und die Gewalt gegen die Protestierenden eingestellt wird. Vorher ging es auch um das Raketenprogramm des Regimes, was natürlich gerade eine Bedrohung für Israel ist, aber auch Raketen beinhaltet, die Europa treffen konnten. Und es ging vorher um die Forderung, dass sie die Finanzierung der terroristischen Gruppen im Nahen Osten einstellen. Beides ist weggefallen. Ich weiß nicht genau, warum das nicht mehr erwähnt wird und ob das wieder auf den Tisch kommt. Aber das wären natürlich Forderungen, die das Regime vermutlich nicht erfüllt. Wenn es aber darum geht, nur in Anführungszeichen erstmal die Gewalt gegen die Protestierenden einzustellen und die nukleare Bewaffnung zu pausieren, könnte es sein, dass sie sich auf einen Deal mit der Trump-Administration einlassen und sozusagen sagen, wir sitzen das aus. Die nächsten drei Jahre warten wir ab und dann machen wir wieder, was wir wollen. Das wäre sehr gefährlich. Das würde dem Regime die Zeit geben, sich zu erholen, sich neu aufzustellen. Khamenei, der aktuelle Machthaber im Iran, Ayatollah Khamenei, ist 86 Jahre alt. Der wird in den nächsten Jahren sterben, aber dann ist halt die Frage, wer die Macht übernimmt. Und die Person bzw. die Organisation, das ist wahrscheinlich die Revolutionsgarden, die in irgendeiner Weise jemand aufstellen werden, werden sehr gut organisiert sein. Und dann eben, wenn sie drei Jahre Zeit kriegen, sich wieder neu aufzustellen, wird der Unterdrückungsmechanismus sehr viel grausamer werden, als er jetzt ist. Obwohl es kaum vorstellbar ist, geht es eben noch. Nichtsdestotrotz wird die Bevölkerung nicht so weiterleben wollen, wie sie ist. Das heißt, es wird sehr, sehr, sehr viel Blut kosten. Und wie das genau aussehen wird, werden wir sehen. Die Iraner hoffen natürlich immer noch auf in irgendeiner Weise ein Eingreifen der USA. Im Moment sagt die Trump-Administration, dass sie das Regime nicht stürzen wollen. In der letzten Woche gab es da verschiedene Verlautbarungen, auch von dem Außenminister Marco Rubio. Bisher haben wir allerdings gesehen, dass Trump Worte als Strategie nutzt und nicht als etwas, was in die Realität umgesetzt wird. Das heißt, man weiß nie so richtig, was dann passiert. Es kann auch sein, dass sie erstmal die Leute in Sicherheit wiegen wollen und dann doch angreifen. Sollte das Regime Israel angreifen, was es angekündigt hat, im Falle eines Angriffs der USA, haben sie gesagt, sie werden regional angreifen, wird Israel reagieren und die Chance nutzen, das Raketenprogramm vollständig zu zerstören. Das ist etwas, was im 12-Tage-Krieg noch nicht passiert ist und das wird dann aber auf jeden Fall umgesetzt werden. Für die Bevölkerung selber ist es sehr, sehr schwierig zu sagen. Also jeder weiß, dass es so nicht weitergehen kann. Jeder weiß, der nächste Aufstand kommt. Das Regime wird so oder so fallen. Und was dann passiert, wissen wir nicht. Aber schlimmer, und das ist eigentlich was ich in politischen Beratungen immer sage, schlimmer kann es kaum werden. Also die Terrorunterstützung, die wir jetzt gesehen haben, die auch uns trifft, ist nicht zu steigern. Also die Gefahr für uns liegt nicht darin, dass das Regime stürzt. Die Gefahr für uns liegt darin, dass das Regime an der Macht bleibt.
Vielen Dank, Frau Schönbach, für diese fundierten Einblicke. Ihre Arbeit kann man im Internet lesen. Wir verlinken das sehr gerne. Sie schreiben ja auch Texte, immer wieder tiefgehende Analysen, die sind auch immer sehr wertvoll. Also ist immer gut auch zu Recherchezwecken. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie gerne unseren YouTube-Kanal. Aktivieren Sie die Glocke, teilen Sie das Gespräch in den sozialen Medien und weitere Analysen, Hintergrundgespräche, Berichte finden Sie regelmäßig bei MenaWatch. Mein Name ist Jasmina Remy. Bis zum nächsten MenaTalk.
Vielen Dank für die Einladung.
MenaWatch, der unabhängige Nahost-Think-Tank. Besuchen Sie auch unsere Website. Dort finden Sie täglich neue aktuelle Berichte und ausführliche wissenschaftlich fundierte Hintergrundanalysen zur Geschichte und Gegenwart der MENA-Region.
Eine Produktion von MENA-Watch, dem unabhängigen Nahost-Think-Tank. Auf unserer Website finden Sie täglich aktuelle Informationen und Analysen. Besuchen Sie uns.